Fritz. Podcast. Markus Richter. Trackback.
Und Leute, ich kämpfe hier mit einem essentiellen Problem. Ja? Das Netzwerkkabel ist 3 Meter lang. Ich brauche aber 5. Hoffentlich wird das was. Guten Abend. Hier bei Trackback auf Fritz, zu dem ich euch recht herzlich willkommen heiße, der Show mit Internet und so, wo es heute unter anderem um Musik aus Pappe geht. Es gibt nämlich in Berlin einen Typen, der will für iPhones so ein Ding bauen, das als Verstärker funktioniert, aber irgendwie aus Pappe zusammengefaltet ist. Das ist aber noch nicht das eigentlich Interessante heute für diese Sendung, sondern der will sein Projekt jetzt über Kickstarter finanzieren. Kickstarter ist so ein Ding, da kann man hingehen und sagen so, Leute, gebt mir bitte Geld. Ich habe ein Projekt. Und dann geben Leute Geld, kleinere Beträge oder auch größere. Und man kann auch für die verschiedenen Beträge etwas ausloben und sagen, okay, wenn du mir irgendwie 10er gibst, dann, lache ich mal für dich und nehme das auf oder schick dir ein Autogramm oder was auch immer. Und damit haben in der letzten Woche zum Beispiel ein paar Spielemacher über Millionen von Dollar eingenommen. Und wenn wir jetzt hier in Berlin schon mal einen haben, der das auch ausprobiert, dachten wir, reden wir mal mit dem, da kann der erzählen, wie und ob das überhaupt funktioniert, weil vielleicht ist das ja auch für euch interessant, für eure Band oder für euer Projekt oder was auch immer. Das werden wir heute in der Sendung klären. Ungefähr eine halbe Stunde wird Alex Pfänder hier im Interview sein und es gibt natürlich noch viel mehr Musik aus dem Netz und noch ein paar Links hier bei Trackback auf Fritz, wo wir zur ersten Netzmusik kommen, also der Musik, die euch einfach so ganz legal runterladen dürft und sogar weitergeben, denn sie steht unter einer Creative Commons Lizenz. Und der erste Track heute aus dieser Kategorie kommt vom gut aufgestellten Netlabel Blocksonic. Das ist so im Hip-Hop-Bereich unterwegs. Und da kommt auch das neueste Talent her aus der Ecke. Tab heißt er. Der gute Mann ist Rapper und Produzent aus New Jersey und war schon auf einigen der Blocksonic Compilations zu hören. Jetzt ist die erste eigene EP fertig geworden. Die heißt Animal, darf natürlich runtergeladen werden. Und wir hören jetzt hier einen Track schon mal Probe. Und der ist auch Animal und ist noch zusammen mit KM. Viel Spaß damit.
Sharp claws, stand up to the beast who's down on all fours. Tongue swing around the lips like a keychain around your index and your wrist. I'm Leonidas in the mountains while it's snowing heavy. Feel the frost through my toes, but I'm so ready. In the sights, seems to be asphyxiated, staring at me virtually saying, you look like food. Eyes getting wide, only in the dark, I can see it in the light. Taste buds on fire, don't know what you do to me. Between you and I, just space and opportunity. Hunger for the flesh, she just really needs to feed. Back against the bed, make it come to me. Sitting on the floor, one knee, arm stretched on the edge, showing my neck, baby, eat up, I love your animals. We'll be right back.
trackback.fritz.de heißt das Blog zu dieser Sendung und da findet ihr auch den Download-Link, wo ihr sowohl den Track Animal als auch die EP Animal von Tab einfach so runterladen könnt.
Fritz Trackback. Vom www ins RADIO.
Bringen wir euch in jeder Woche ein paar Links, von denen wir denken, hey, vielleicht solltet ihr die auch sehen, die sind nämlich ganz schön rumgereicht worden. Es geht hier einmal mehr, präsentiert von Wayne Schlegel, um Zeitungen und um eine Auszeichnung, die vielleicht nicht wirklich eine ist.
Es ist mal wieder soweit. Wie jedes Jahr wurde der Big Brother Award, also quasi die Oscars für Datenschutzverletzer, vergeben. Neben Bundesinnenminister Friedrich und der Spionagesoftwarefirma Gamma International wurde auch der Spielhersteller Blizzard ausgezeichnet. Blizzard bekam den Preis in der Kategorie Verbraucherschutz. Begründung: Aus den ausführlichen Datenprotokollen in Spielen wie zum Beispiel World of Warcraft können Persönlichkeitsprofile und Charakterstudien erstellt werden. Auch der Bild-Zeitung ist eine wenig schmeichelhafte Ehre zuteil geworden. Die Kampagne Alle gegen Bild. Dabei geht es um den 60. Geburtstag der Zeitung. Am 23. Juni will der Axel Springer Verlag eine Sonderausgabe veröffentlichen, die jedem deutschen Haushalt kostenlos zugestellt werden soll. Das will die Kampagne verhindern und ruft dazu auf, per automatisch generierter E-Mail der Zustellung zu widersprechen. Laut Angaben von Kampakt, einem der Veranstalter, sollen bereits fast 80.000 Menschen an der Aktion teilnehmen. Und auch das Handelsblatt hat den Ärger der Netzbewohner auf sich gezogen. Die Aktion Mein Kopf gehört mir sollte für ein Urheberrecht geistigen Eigentums im Netz werben, diente aber vielen Usern vor allem als Spotvorlage. Anschaulicher Höhepunkt ist ein Video von Thomas Knüver, in dem dieser den Leuten vom Handelsblatt mit ganz einfachen Worten erklärt, wie das Netz wirklich funktioniert.
Oliver Stock sagte, er wisse nicht, wer sich hinter dem Twitter-Nutzer Haggy Bear versteckt. Dabei ist das ganz einfach und ich möchte es Ihnen kurz zeigen. Das, was Sie hier oben sehen, das ist der Name dieses Nutzers in der nicht-digitalen Welt.
Ein kleiner Junge träumt davon, eine ganze Halle Automatenspiele für sich zu haben. Geht aber nicht, kein Problem. Aus Pappe, Klebeband und jeder Menge Fantasie baut er sich die Teile selber und nennt es Kane's Arcade. Wir hätten davon wahrscheinlich nie etwas erfahren, wenn nicht Filmemacher Nervin Malik den kleinen Kerl entdeckt und einen Kurzfilm über ihn gemacht hätte. Außerdem hat er einen riesigen Flashmob losgetreten, der nichts anderes zum Ziel hatte, als möglichst viele Kunden in Kanes Spielhalle zu holen. Das Ergebnis: eine riesige Überraschung für Kane und sehenswerte 11 Minuten für euch. Weniger Geschichte, mehr Action gab es diese Woche aus Belgien. Dort hatte eine Fernsehfirma für einen Werbespot einen Drama-Button auf den Marktplatz gestellt. Da drüber hing ein großes Schild mit der Aufschrift "Für mehr Drama hier drücken". Das Ergebnis ist für die unvoreingenommenen Passanten auf dem Marktplatz erstaunlich. Wobei wir ehrlich zugeben müssen, dass möglicherweise nicht nur die Action, sondern das komplette Video gestellt ist. Aber egal, Spaß macht es trotzdem. Und zum Schluss noch einen Blogosphären-Veranstaltungstipp. Am 19. April will das Blog Kalinka Kalinka einen Blogger-Flohmarkt veranstalten. Von 12 bis 18 Uhr sollen an 15 Tischen verschiedene Blogger ihren Kram feilbieten und an andere Blogger verkaufen. Ja, ihr habt richtig gehört. Am liebsten hätten die Veranstalter nur Blogger dort, damit die sich nicht nur im Internet gegenseitig verlinken, sondern auch mal kennenlernen.
Und wenn ihr das alles nochmal genau nachlesen wollt oder euch die Videos angucken wollte, dann geht ihr einfach ins Blog zur Sendung trackback.fritz.de.
Trackback.
Mit Markus Richter, der sich noch nicht ganz klar darüber ist, ob er auch so ein Teil will. Guten Abend. Es gibt im Internet, ist etwas die letzten zwei Wochen durchs Netz gegangen, das ist im Prinzip ein Papplautsprecher, der fürs iPhone gedacht ist. Man steckt sein iPhone rein und dann ist das aus Pappe und hat irgendwie Lautsprecher drin und funktioniert. Das ist erstens ein schönes Bastelprojekt, was gerade noch realisiert werden soll. Zweitens wird das versucht, durchs Netz zu finanzieren mit Kickstarter. Was das ist und wie das funktionieren kann, wird uns vielleicht der Mann gleich selber erklären, der das versucht, nämlich Alex Pfänder. Hallo und guten Abend.
Ja, hallo, guten Abend, hier ist Axel Pfänder.
Heute geht wirklich
kein Problem.
Alles durcheinander. Axel Pfänder von der Berlin Boombox. Genau. Kannst du mal genau erklären, was das ist?
Ja, also das ist eigentlich im Prinzip als Designprojekt entstanden, weniger von der Audio-Seite her, sondern ich wollte für mich selber ein iPod-Lautsprechersystem haben und die ganzen Teile, die es so zu kaufen gibt im Mediamarkt oder wo auch immer, die gefallen, haben mir nicht so gut gefallen, dieses ganze schwarze Plastik und so. Und dann habe ich mir überlegt, ja, ich baue mir einfach selber ein. Und da ich Grafiker und Illustrator bin, habe ich mir dann eben einen aus Pappe gebaut und den habe ich so gestaltet, dass er ganz schick aussieht, wie so eine 80er Jahre Ghetto Blaster ein bisschen. Und dann da zwei Boxen reingebaut, Verstärker und fertig ist die Sache.
So, das ist ja für dich und für dich selber quasi schön und gut, aber anscheinend hast du den Plan, es als Produkt herauszubringen.
Genau. Genau, weil jeder, der das Teil gesehen hat, fand es total toll und hat gemeint, das musst du unbedingt vermarkten, sowas habe ich nie gesehen. Und dann habe ich eben recherchiert und versucht rauszufinden, wie es geht und siehe da, es scheint machbar zu sein. Und um die finanziellen Mittel aber zu bekommen, um das jetzt zu produzieren, habe ich mir eben überlegt, dass ich das Ganze über Kickstarter an den Start bringe.
Kickstarter ist so eine Plattform im Netz, da kann man einfach hingehen und sein Projekt an den Start bringen und sagen, so Leute, kauft mal bitte oder beziehungsweise gebt mal bitte Geld, damit ich das später dann verkaufen kann. Es gab in der letzten Zeit viele oder ein paar Computerspielehersteller, die da hingegangen sind, die echt millionenfach Geld eingenommen haben. Wie gut läuft das bei dir?
Naja, also bei Millionen bin ich nicht, aber ich habe sozusagen, ich brauche 14.000 Dollar, also man muss immer bei Kickstarter man muss einen festen Zeitraum angeben, innerhalb dessen man eine bestimmte Summe Geld erreichen möchte, und wenn man das schafft, dann bekommt man das Geld, und ich habe eben gesagt, ich möchte innerhalb von 30 Tagen brauche ich 14.000 Dollar, das ist die Summe, damit ich mal jetzt die erste Auflage produzieren kann, und momentan bin ich bei, ich glaube, irgendwo zwischen über 11.000, also, und habe aber noch, glaube ich, mehr als 10 Tage, also das wird klappen, bin ich sehr zuversichtlich.
Da hast du gute Hoffnung. Jetzt ist ja so, bei Kickstarter machen es die meisten so, man kann verschiedene Beträge sozusagen in so ein Projekt rein investieren und dann kriegt von dem Macher dann irgendwas versprochen.
Genau.
Was ist das bei dir?
Also es gibt natürlich meistens den einen Betrag, bei dem man dann das Produkt, um das es geht, bekommt. Also ja. Bei mir sind das für 50 Dollar, bekommt man eine Berlin Boombox. Und wenn man mehr gibt, dann habe ich noch im Angebot für 100 Dollar eine Spezialedition, die zweifarbig ist, die es nur auf Kickstarter gibt jetzt. Und wenn man noch mehr Geld gibt, 250 Dollar, dann bekommt man eine Boombox mit Grafik, die sozusagen customized ist. Kann man sich dann sein Logo, seinen Namen oder was auch immer da reinbasteln lassen.
Aber kleiner gehst du gar nicht.
Doch, also, kleiner okay. Geht auch, genau. Für 25 Dollar gibt es eine schicke Jute-Tasche mit einem Boombox-Grafik bedruckt, und für 10 Dollar gibt es Zugriff auf die auf ein exklusives Set von DJ-Mixen, die ich von Freunden von mir habe machen lassen.
Okay, das ist die kleine Belohnung. Jetzt ist es ja aber so, bevor Leute kommen und möglicherweise auch motiviert durch diese Belohnung Geld geben, müssen sie erstmal davon hören.
Ja, genau.
Wie hast du das gemacht?
Naja, also ich habe es so gemacht, dass ich einfach schon bevor ich das Projekt gestartet habe, habe ich ein paar Blogs und Webseiten angeschrieben und gefragt, ob sie das featuren würden, wenn es online geht. Und aber den Hauptteil der Promo-Arbeit habe ich einfach danach gemacht. Also als es online war, habe ich dann einfach 2 Tage lang damit verbracht, Webseiten und Blogs anzuschreiben. Und dann kam dann auch nach und nach sozusagen immer mehr Feedback und immer mehr Blogs haben es gefeatured, und es setzt sich dann auch ein Stück weit selbstständig fort. Obwohl man immer am Ball bleiben muss, muss ich sagen. Und ich mache das alles alleine, das war schon sehr viel Arbeit.
Also okay, dann sozusagen 2 Sachen. Die eine Sache ist, du meinst also tatsächlich, jeder kann das machen, wenn er nur sozusagen genug Energie reinsteckt?
Ja, und man muss halt auch natürlich irgendwie halt ein Produkt haben, was die Leute interessiert. Also,
aber das ist genau die andere Frage, die ich noch stellen wollte. Es reicht halt nicht, ein geiles Produkt zu haben, sondern du musst dich auch hinsetzen.
Also ich denke mal schon. Also vielleicht kann man auch Glück haben. Vielleicht reicht es auch, dass irgendwie einer davon erfährt, zufällig, weil er auf die Kickstarter-Seite geht und es so ein tolles Produkt ist, dass sich selber wie ein Virus fortpflanzt. Aber kann ich mir nicht so richtig vorstellen. Und darauf wollte ich mich auch nicht verlassen. Also wobei es auch Projekte gibt auf Kickstarter, die so wahnsinnig viel Geld bekommen, dass ich nicht weiß, wie die das machen. Also, ja.
Also bevor es losgeht, muss man sich auf jeden Fall ein bisschen hinsetzen. Danach geht es möglicherweise von ganz alleine.
Axel, doch sehr viel Arbeit, die Vorbereitung, muss ich sagen.
Also. Wie viel sagst du, müsste man da reinbringen?
Ungefähr? Ja, sehr viel Arbeit. Woche? Naja, ich habe mehr gebraucht. Man muss ein Video drehen, weil ohne Video, Projekte, die man ohne Video präsentiert, sind scheinbar statistisch erfolglos und man muss halt die ganzen Texte schreiben, man muss alles. Und man muss auch schon das Projekt im Prinzip so weit vorbereitet haben, dass es dann auch wirklich losgehen kann in Produktion. Also man kann jetzt nicht irgendwas Halbfertiges sozusagen da reinstellen. Die Leute müssen schon das Gefühl haben, das hat auch Chance, darauf realisiert zu werden. Also
müsst ihr sozusagen, ihr könnt es versuchen und es scheint auch lohnenswert zu sein, aber ihr müsst richtig Arbeit hinbringen. Wenn ihr selber ein Kickstarter-Projekt an den Start gebracht habt, dann schreibt mal einen Kommentar auf trackback.fritz.de und dort findet ihr auch den Link zu Axel Pfenders Berlin Boombox, die er gerade vorgestellt hat und die er auch auf Kickstarter zu finanzieren versucht.
My room is full of trees. My room is full of guns and roses. It's under 7,000 feet. It's in the deep, deep ocean. And this is all I am, and nothing more than this. It's all about my fear of heights and falling trees. High above the skies, so far, so far. There is so much light. I was there. Burning trees, I'm blind, I'm so blind. Help me to remember this, and please remind me. Seven doors and seven burning windows. My bed is full of smoke that every night I breathe in. And this is all I am, and nothing more than this. When it gets so dark, above the skies, so far, so far. There is so much light. I was there before. Under burning trees, I'm blind, I'm so. Light I was there before. to remember this. And please remind me, help me to remember this. And
MMPSAF, ein Projekt aus Litauen mit der großartigen Stimme von Eagles Have Died. The Rooms hieß der Song und ihr könnt euch runterladen, den gibt's im Blog zur Sendung trackback.fritz.de. Und wir haben euch hier gerade Kickstarter vorgestellt mit Axel Pfänder und der hat da ein kleines, nicht unwesentliches Teil nicht erwähnt, was ihm auch Schwierigkeiten bereitet hat. Nämlich man braucht, wenn man ein Kickstarter-Projekt aufmachen will, jemanden in den USA, der dort einen Wohnsitz hat, um das da anzumelden. Da kann das Internet bestimmt auch helfen und Kickstarter arbeitet wohl auch dran, dass es international wird, aber das solltet ihr beachten, wenn ihr es selber ausprobieren wollt. Wenn man auf Datenschutz aufmerksam gemacht wird, dann stellt man häufig die Frage, oh Gott, das ist so anstrengend, wofür ist denn das überhaupt gut? Wen interessieren denn meine Daten schon? Und das zu vermitteln ist auch in der Tat relativ kompliziert und das auch so zu vermitteln, dass es authentisch rüberkommt, fällt schwer, selbst wenn man sich damit viel beschäftigt. Jetzt gibt es Leute, die haben gedacht, wir machen das mal als Spiel. Das Spiel heißt Data Dealer und es gibt jetzt ein erstes Demo, das rausgekommen ist, da kann man das schon mal ausprobieren. Und Wolfi Christel von den Data Dealern quasi ist jetzt hier an der Skype-Leitung, nämlich Wolfi Christel von den Data Dealern. Hallo und guten Abend.
Hallo und einen wunderschönen guten Abend.
So, aus Österreich kommen die Data Dealer. Wie viele Leute sind das und wie seid ihr auf die Idee gekommen, aus Datenhandel ein Spiel zu machen?
Wir sind ein ziemlich kleines Team, 4 Leute. Allerdings, es gibt noch viele Leute, die uns unterstützt haben, immer wieder. Und die Idee ist entstanden, weil wir immer wieder bemerkt haben, dass dieses Datenschutzthema sich überhaupt nicht mehr vermitteln lässt, dass es nur mehr quasi ein Genen gibt. Und wir haben überlegt, einen neuen Weg zu finden, damit zu arbeiten. Und dann sind wir auf diese Idee gekommen, ein Spiel draus zu machen und die Situation umzudrehen. Die Spieler sollen Daten sammeln und wieder verkaufen. Das jetzt, war die Grundidee.
Jetzt gibt's ja bei dem Spiel, wenn man der Datenhändler wird, da ist man selber sozusagen das Zentrum eines so fiesen Netzes aus. Ich besorge mir die Daten von da und verkaufe die dann dorthin an Krankenkassen und weiß der Geier was. Sind das Dinge, die ihr real nachgeforscht habt oder ist das sozusagen eine Vermutung, wie das möglicherweise funktioniert?
Ich würde sagen, es ist eine Mischung. Also wir haben sehr viel recherchiert einerseits und es gibt viele Beispiele allein schon in diesem Demo, die auf realen Begebenheiten beruhen. Aber andererseits ist es natürlich auch ein bisschen ein Überlegen, wie könnte das weitergehen? Und vor allem auch deswegen, weil wir mit diesem ganzen sogenannten Data Mining und Information Retrieval, also mit dem Verbinden und Verknüpfen von großen Informations- und Datenmengen, Personendatenmengen, durchaus schon Berührungspunkte hatten und ein bisschen wissen, was da möglich ist.
Jetzt ist ja das Spiel selber, wenn man das erklären will, könnte man am einfachsten sagen, das ist so eine Art Farmville. Also man klickt etwas, dann passiert etwas, dann muss man eine Weile warten, bis sich das wieder aufgeladen hat, dann kann man wieder klicken und man muss relativ viel Text lesen. Ich habe das ausprobiert und mir hat es schon sozusagen sehr schön erschlossen, wie diese Kreislaufe vom Datenhandel funktionieren, aber es wirkt halt trotzdem auch wie ein sehr trockenes, sehr pädagogisches Spiel. Geht es einfach nicht zusammen, dass man sagt, hier Aufklärung, aber auch irgendwie geile Action?
Also ich muss dazu sagen, dass diese Demo-Version natürlich schon noch sehr rudimentär ist und wir haben ja trotzdem sehr viel begeistertes Feedback bekommen, aber ich würde sagen, die Demo-Version ist wirklich offen gestanden noch etwas langweilig gegenüber dem, was wir eigentlich noch vorhaben und was wir noch überlegt haben.
Was habt ihr denn noch überlegt?
Die Texte könnten wir vielleicht sogar wirklich kürzen, das haben wir auch schon überlegt, aber es gibt ganz viele Zusatzfeatures, dass man mit diesen Eigenschaften, die man in der Datenbank sammelt, dann noch verschiedene Dinge machen kann und vor allem, dass man diesen Teil, diesen New Economy Simulator Teil, sage ich jetzt mal, noch viel mehr ausbaut, also dieses ein Social Network oder eine Online-Partnerbörse selber betreiben. Wir haben uns ja auch, das ist ja durchaus nicht nur eine Referenz auf sowas wie Farmville oder vielleicht ein bisschen eine Parodie, sondern ein anderes altes Game war da auch durchaus ein Vorbild, Mad TV.
Ah, okay, ein Fernsehmanagement-Spiel, könnte man sagen.
Ja, ganz genau.
Eine Frage muss ich ja doch nochmal stellen. Man spielt dieses Spiel und dann lächelt einen die ganze Zeit der Facebook-Button oben in der rechten Ecke an. Warum habt ihr darauf nicht einfach verzichtet?
Wir wollten überhaupt nicht darauf verzichten. Wir haben ja auch diese Adresse facebook.com/datadealer und die Grundidee war es wirklich zu sagen, wir machen ein Datensammelspiel auf Facebook. Genau dort, wo auch die Datensammelei passiert. Unbedingt.
Jetzt habe ich...
Also mit allen, es gibt Facebook-Like-Geschichten, es wird später auch eine wirkliche Integration mit der Facebook-Anmeldung geben und so weiter und so fort.
Jetzt auf Twitter bin ich eine Diskussion verwickelt worden und da meinte mein Gegenpart, die sollen das doch einfach so machen, dass die realen Daten der Spieler verwendet werden. Geht sowas und plant ihr sowas?
Wir haben, glaube ich, wirklich monatelang überlegt, wie wir mit realen Daten so ein Spiel machen könnten, sind aber wirklich auf kein gutes Ergebnis gekommen. In Zukunft haben wir geplant, beispielsweise, wenn wir das dann ausgebaut haben und wenn es wirklich ein Multiplayer-Social Game ist, dass wir so Dinge einbauen könnten wie wir legen irgendwelche Spuren im Netz, auf Weblogs, im Social Web mit irgendwelchen Fake-Accounts oder so und die Spieler müssen versuchen, diese Spuren nachzuvollziehen und zu recherchieren, also quasi persönliches Data-Mining betreiben und das hat dann wieder Rückwirkungen auf das Spiel. Das wäre nur ein Beispiel, das uns eingefallen ist.
Der Data Dealer, also ein Spiel, das euch die Irrungen und Wirrungen des Datenhandels erklären soll und das auch gut macht, wenn es auch noch verbesserungswürdig ist, wie wir gerade von Wolfi Christel gehört haben. Und ihr könnt es euch selber schon mal angucken und den Link dorthin, den gibt es ganz einfach im Blog zur Sendung trackback.fritz.de.
Fritz. Podcast. Markus Richter. Trackback.
In der letzten Woche gab es in der juristischen Blogosphäre mal wieder einen kleinen Aufreger. Und zwar wurde die erste uns bekannte Abmahnung eines Fotos auf einer Pinnwand berichtet. Da könnte man sagen, na gut, irgendwie Fotos irgendwie illegal heraufstellen, das kann doch jedem mal passieren. Aber der Betreiber dieser Pinnwand wurde dafür verantwortlich gemacht, obwohl das Foto jemand anders auf seine Pinnwand gepostet hat. Da schlägt natürlich der juristische Laie die Hände über dem Kopf zusammen und sagt, oh mein Gott, muss ich jetzt meine Pinnwand sperren? Ich weiß das auch nicht, aber ich habe Thomas Schwenke, Rechtsanwalt, angerufen und der kann uns diese Frage hoffentlich beantworten. Hallo und guten Abend.
Hallo Markus, grüß dich.
Müssen wir jetzt unsere Pinnwände zumachen, sonst werden wir in Grund und Boden geklagt?
Ja, genau. Also mit dieser Argumentation können wir auch alle Kommentare in Blogs zumachen, alle Foren zumachen und alle Bewertungsseiten auch zumachen. Also nein, müssen wir nicht machen.
Okay.
Also es ist eigentlich keine Besonderheit, nur es ist wahrscheinlich das erste Mal auf Facebook passiert oder wurde das erste Mal bekannt und deswegen ist die Aufregung so groß. Aber im Prinzip ist es wirklich nichts Neues. Also die Nutzer regen sich so jetzt ein bisschen auf, dass man vielleicht dafür haften muss. Die Juristen regen sich eigentlich dafür auf, dass die Nutzer sich aufregen, obwohl da kein Grund zur Aufregung besteht.
Okay, also nochmal langsam. Da hat ein fremder Typ ein Foto auf eine Pinnwand gemacht und das Foto war urheberrechtlich geschützt. Und hat jemand anders gesagt, so Betreiber der Pinnwand, du bist dafür verantwortlich. Und das ist sozusagen immer im Internet so. Ich betreibe eine Seite, egal wo, und werde dann dafür verantwortlich gemacht. Aber bei Facebook ist das Besondere, ich bin ja nicht der Betreiber von Facebook, sondern nur für diese eigene Seite. Es geht also schon als sozusagen Profilbetreiber in einem sozialen Netzwerk, bin ich dafür verantwortlich.
Ja, kann man so sagen. Das ist ein Profil auf einer Facebook-Seite, ist letztendlich juristisch gesehen nichts anderes als ein Blog oder eine Website. Es ist ein abgegrenzter Bereich. Ich kann da auch Bilder einstellen, mit Nutzern kommunizieren, selbst Beiträge verfassen. Deswegen wird das genauso behandelt. Das heißt, ich eröffne schon einen Gefahrenbereich, wie man das als Jurist sagen würde. Aber ich hafte grundsätzlich nur für meine Rechtsverletzung oder für die Rechtsverletzung der Nutzer, von denen ich die Kenntnis habe. Das bedeutet, wenn mir ein Nutzer irgendwie einen rechtswidrigen Eintrag auf der Pinnwand verfasst, es kann eine Beleidigung sein, eine üble Nachrede oder eben ein Bild, das er nicht hochladen durfte, dann weiß ich das ja grundsätzlich nicht, dass er diesen Rechtsverstoß begangen hat und muss erst darüber informiert werden. Und erst dann, wenn ich Kenntnis davon habe, dann bin ich verpflichtet, das sofort zu löschen. Lösche ich es nicht ab der Kenntnis, dann hafte ich dafür.
Und, okay, also ich muss kurz unterbrechen. Ja. Also es heißt, die Kenntnis davon, dass das möglicherweise unrechtens ist, weil das ein Bild bei mir auf der Pinnwand gepostet wird, das kriege ich ja mit.
Du kriegst es nicht mit, beziehungsweise du sagst es nie, dass du das mitkriegst.
Ah, okay, verstehe.
Man muss jetzt eben diese Kenntnis nachweisen und die Juristen streiten sich ein bisschen, reicht es aus, dass ich überhaupt weiß, dass da was gepostet worden ist? Die Tendenz auch von Gerichten geht dorthin, man muss zumindest eine Ahnung haben, dass es rechtswidrig sein könnte. Nur okay. Weil da ein Bild steht oder nur weil ich weiß, da hat ein Nutzer was gepostet, deswegen hafte ich nicht alleine. Natürlich, wenn ich gesehen habe, da hat ein Nutzer zum Beispiel eine Beleidigung gepostet, da wird man mir sagen können, du hast es gelesen, da hättest du erkennen müssen, dass es eine Beleidigung ist. Aber bei einem Bild ist es nicht so problematisch.
Okay, also man kann also sagen, ein Facebook-Profil funktioniert wie der Rest vom Internet. Aber der Facebook-Profil hat ja etwas Besonderes. Ich kann es ja so einstellen, dass nicht alle darauf Zugriff haben, also dass es nicht öffentlich ist. Bin ich dann trotzdem noch derselben Sorgfaltspflicht unterworfen oder ist es dann nicht eigentlich so, ich bin ja unter Freunden, da kann man zum Beispiel auch mal Fotos vorzeigen, die urheberrechtlich geschützt sind?
Juristisch gesehen ist es nicht so einfach. Also es gibt diesen Bereich, diesen Begriff der öffentlichen Zugänglichmachung. Mhm. Öffentlich bedeutet, ich mache es Personen zugänglich, mit denen ich nicht persönlich verbunden bin. Das bedeutet, ich kann auch mit zig oder ein paar hundert Personen tatsächlich persönlich verbunden sein, wenn ich die wirklich kenne. Wenn ich jetzt ein paar hundert Freunde auf einer Facebook-Seite habe, die ich vielleicht nie wirklich gesehen habe, denen bin ich persönlich nicht verbunden. Aber lange Rede, kurzer juristischer Sinn, rein praktisch passiert mir nichts, wenn das in meinem geschlossenen Kämmerlein stattfindet.
Okay, also ich entnehme dem, dass die ganze Aufregung um diese neue Facebook-Abmahnung ein interessantes juristisches Rätsel oder eine Denkaufgabe ist, uns wir aber in der Standardvorgehensweise in unserem normalen Leben erstmal nicht groß aufregen müssen.
Das ist perfekt auf den Punkt gebracht.
Sehr schön. Und wenn ihr euch aber mit diesem Denkrätsel noch einmal genauer und ausführlicher auseinandersetzen wollt, dann könnt ihr das gerne tun. Thomas Schwenke, vielen Dank für dieses Interview, hat nämlich auch einen Artikel dazu geschrieben und den Link dazu, den gibt's im Blog zur Sendung trackback.fritz.de. mit den Starlight Girls. Und wie ihr euch gehört habt, sind die ein Kind der 60er. Sind aber nicht wirklich nur Girls, die Starlight Girls, nur zur Hälfte. Und es macht ganz schön Spaß, die Musik. The Hunch haben wir hier gehört. Es gibt noch mehr und das könnt ihr euch runterladen. Es ist nämlich Netzmusik und die gibt's im Blog zur Sendung trackback.fritz.de. Wir haben euch hier auf Fritz die ganze Woche Foto-Apps für eure Smartphones vorgestellt. Also die können ja ziemlich gut fotografieren. Wenn man nur die richtige App hat, sehen sie auch richtig geil aus, die Bilder, die man damit machen kann. Und dabei ging es auch um ein soziales Netzwerk, Instagram. Das funktioniert nur auf Handys, also so gedacht, so haben es die Macher zumindest gemacht. Es gibt dann noch mehr, aber erstmal nur auf Handys. Und dient dazu, eure Fotos halt hochzuladen und mit einem Filter zu versehen, dann sehen sie noch so irgendwie vintage aus und damit anderen Leuten zu kommunizieren. Die sind diese Woche verkauft worden. Und es gibt in Berlin und manchmal Hamburg und manchmal Berlin einen Blogger, nämlich André Grüger, auch genannt Bosch, der sich sehr viel mit Instagram beschäftigt. Er hat auch über 30.000 Follower. Und mit dem wollte ich mal genauer über dieses Netzwerk, dieses Ding sprechen, herausfinden, was die Faszination ist. Und das war genau auch meine erste Frage an ihn, was ist es denn nur so, was an Instagram so begeistert?
Also für mich ist an Instagram das Spannende nicht in erster Linie die Möglichkeit, irgendwelche Filter zu verwenden und damit die Fotos irgendwie anders aussehen zu lassen, sondern eher so diese Social Network Aspekte. Also ich kann einfach Bilder von meinen Freunden ansehen und gucken, was die machen, und ich kann mir aber auch andere Bilder von guten Fotografen ansehen, und dadurch entsteht eben, wie in sozialen Netzwerken üblich, so eine Interaktion über Kommentare und Likes.
Aber warum ist das da anders oder besser als bei Blogs, Facebook, Twitter, was auch immer? Ich meine, die Möglichkeiten, Fotos zu sharen, gibt es ja ganz viele.
Vollkommen richtig, aber Instagram ist eben das Spannende, dass sicherlich dieser mobile Aspekt, dass man von unterwegs sofort letztendlich die Bilder hochladen kann und sich auch auf dem Mobilgerät ansehen kann, das spielt sicherlich eine Rolle. Und zum anderen denke ich, dass dieses Netzwerk einfach ja, für Fotos gemacht ist, anders als auf Blogs oder Tumblr. Also das ist schon so ein Selbermacht-Ding für Fotos. Also das ist Interessante daran, deswegen alles selbstgemachte Fotos sind.
Jetzt hast du in deinem Blogartikel auch noch irgendwas mit der Sprachbarriere erwähnt. Worum geht es dir da?
Ist ja so, bei Twitter, wenn man auf Deutsch twittert, hat man natürlich aufgrund dieser Sprache einen sehr begrenzten räumlichen Wirkungskreis. Während es bei Fotos natürlich so ist, dass die Bildsprache überall auf der Welt verstanden wird und man natürlich auch Follower hat von überall aus der Welt, aus Japan, keine Ahnung, aus Brasilien, mit denen ich vielleicht sprachlich mich nur rudimentär auf Englisch verständigen könnte, aber über Bilder versteht man sich eben so ganz, ganz gut. Und das ist schon interessant auch zu sehen, wie Leute aus anderen Teilen der Erde die Welt wahrnehmen.
Apropos Follower, bei dir steht ja eine Zahl, die ist fünfstellig und mit einer 3 vorne dran. Wie hast du das gemacht?
Ich war sehr früh dabei bei Instagram und habe da sicherlich auch ein paar gute Fotos, weil ich hatte schon länger Fotografie hochgeladen, und irgendwann habe ich das dann verselbstständigt. Dadurch, dass man sieht, dass andere Bilder die liken, kommen halt immer mehr Leute dazu, und irgendwann wurde ich von Instagram redaktionell ausgewählt als empfohlener Nutzer, sodass jeder, der sich anmeldet, im Prinzip einen Vorschlag bekommt, mir zu folgen.
Du bist also eine Instagram-Berühmtheit. Sehr schön, und wir kennen dich jetzt. Was hältst du denn jetzt eigentlich vom Verkauf von Instagram an Facebook? Wird das für dich die Plattform ändern? Siehst du das skeptisch oder denkst du, es ist eigentlich auch egal?
Ich denke, man muss erstmal abwarten. Sicherlich gibt es viele Instagramer, die das auch kritisch sehen. Gerade so unter so Datenschutzgesichtspunkten oder auch mal sich Sorgen um ihre Bildrechte. Aber letztendlich hat Mark Zuckerberg in der Ankündigung der Übernahme ja auch angekündigt, dass letztendlich Instagram als separate Plattform weiterhin erhalten bleibt und weiterentwickelt werden soll. Und insofern sollte man beobachten, was da passiert. Aber es besteht sicherlich kein Grund zur Panik, weil bislang haben sich einfach nur die Gesellschafter des Unternehmens geändert, und also ist alles wie immer auf Instagram.
Ja, wollen wir hoffen, dass das so bleibt. Noch eine Erklärung für die Anfänger, die jetzt vielleicht zum ersten Mal davon gehört haben und gedacht haben, so okay, Instagram will ich auch mal ausprobieren. Wie macht man das am besten und was fotografiert man anderes als Essen?
Essen fotografieren ist erstmal gar nicht schlimm, aber letztendlich sollte man das fotografieren, was einem natürlich, was einem gefällt, was einem Spaß macht. Es gibt keine Regel, dass man dieses oder jenes nicht fotografieren sollte, sondern einfach wie bei allen Dingen im Netz sollte man das erstmal ausprobieren, sich mal von innen angucken, ein paar Leuten folgen und gucken, wie das Ganze funktioniert und dann passt es eigentlich.
Selber machen hilft immer, wenn man es erleben will, kann ich auch nur empfehlen. Ihr könnt euch aber auch vorher nochmal den Artikel von André Krüger durchlesen. Den Link dazu gibt's im Blog zur Sendung trackback.fritz.de. Markus Richter, der gerade gelernt hat, warum das mit Rapunzel unter Wasser nicht funktioniert hätte. Guten Abend.
Fritz Trackback. Blogger privat.
Die kleine Rubrik in unserer Sendung, wo wir Leute vorstellen, die im Internet irgendwelchen Unsinn treiben, zum Beispiel bloggen oder podcasten oder sonst irgendwas und die wir auch nicht selber aussuchen, nachdem wir sie ausgefragt haben, sondern sie fragen, wer soll in der nächsten Sendung hier zu Gast sein. Letzte Woche war das Ralf Marcinczyk und der hat dazu gesagt,
Dagmar Gose-Jakob, die ist Comiczeichnerin und Kinderbuchillustratorin und extrem aktiv in dieser Cartoonistenszene, die wir hier in Deutschland haben.
Das haben wir uns natürlich zu Herzen genommen und gleich mal angerufen. Hallo und guten Abend, Dagmar Gose-Jakob.
Hallo zurück.
Wie viel Ärger hast du wegen des komplizierten Nachnamens bekommen?
So viel Ärger, dass ich mir einen Künstlernamen ausgesucht habe. Aber ich kann nichts davor, den Namen habe ich von meinem Papa geerbt und den trage ich mit Stolz.
Und wie ist der Künstlername?
Dagmar.
Ah ja, das ist ja schön.
Kurz und schmerzlos.
Einfach.
Ich komme aus dem Sauerland und da kennt man das G nicht, deswegen gibt es das mit CH.
Verstehe. Wenn man dich im Netz sucht, dann gibt es drei Seiten von dir. Ja. Einmal gosejakob.com, dann das Pinkmützchen und dann Dagmar.
Genau.
Warum gibt es diese drei Seiten? Warum ist das nicht alles eins?
Ich bin noch nicht dazu gekommen.
Ach so, okay.
Na, es soll tatsächlich alles irgendwann mal unter gosejakob.com laufen. Pinkmützchen hat so ein bisschen Eigenleben entwickelt und der Dagmar-Blog ist eigentlich noch nicht wirklich verknüpft, weil ich da so ein bisschen auch meine etwas garstigere Seite auslebe.
Das dürfen die anderen nicht wissen, die dich nur als Kinderbuchautorin kennen?
Doch, eigentlich schon, aber ich halte es im Moment noch so ein bisschen getrennt.
Sehr schön, guckt euch den auch mal an, den kann man ruhig auch mal. Egal, jetzt bist du ja also Illustratorin für Kinderbücher. Da stelle ich mir auf zwei Arten, stelle ich mir Stolpersteine vor. Das eine ist, man muss ja dann auch immer mit den Autoren zusammenarbeiten. Mhm. Ist das schwierig? Haben die dann bestimmte Ideen und sagen so, nee, ich will die Nase aber grün?
Ja, das gibt es schon, aber häufig ist es wirklich so, dass man sich relativ schnell einig wird und dann feststellt, ja, also wir kommen da auf einen Nenner, wir haben in etwa gleiche Ideen und können uns da eigentlich gegenseitig befruchten. Andererseits gibt es natürlich dann auch Fälle, wo man dann einfach einen Text bekommt oder dann einfach auch schon feststellt, ah, das ist irgendwie gar nicht mein Ding, das kann ich nicht, da sind so viele Autos dabei, technisches Zeug, das kann ich gar nicht zeichnen, also das lassen wir mal lieber gleich. Von daher denke ich, das stellt sich sehr, sehr schnell schon raus, ob man da klarkommt oder nicht.
Jetzt malst du das einerseits in Büchern, andererseits ins Web. Das Web hat es ja an sich, dass man das Feedback, die Kommentare viel direkter, viel augenblicklicher bekommt. Was ist dir lieber? Dieses langsame Feedback aus Büchern, wo dann irgendwann mal jemand sagt, ja, das ist ja vielleicht, oder willst du es lieber sozusagen direkt?
Ganz direkt. Ich bin da sehr ungeduldig und ich finde das also immer ganz klasse, wenn ich irgendwas irgendwo hochgeladen habe oder gepostet habe, auch bei Facebook oder sonst wo. Ich brauche immer sofort Feedback. Das finde ich immer ganz toll.
Jetzt ist das Pinkmützchen ja eine Gestalt, wo man möglicherweise denken könnte, das bist du. Bist du das oder ist
ja,
dieser Cartoon?
Doch, das bin ich.
Voll und ganz, ja?
Ja.
Hat sich da schon mal jemand beschwert, weil er sich wiedererkannt hat?
Beschwert mich, aber es kommt immer häufiger vor, wenn ich mit Freundinnen zusammensitze und wir haben einen lustigen Abend, dass dann also ganz häufig immer Geschichten erzählt werden und dann kommt sofort dieses, oh Gott, das zeichnest du jetzt aber nicht, ne? So, da muss ich immer ein bisschen aufpassen.
Ah ja, ist auch so wie Facebook-Fotos online stellen. Bitte
ja,
nicht
so
zeichnen.
Ähnlich. Ich muss da schon im Aufpassen, dass die Leute sich nicht wirklich wiedererkennen.
Welche besondere Beziehung verbindet dich mit Rapunzel?
Mit Rapunzel?
Ja, kommt häufiger in deiner Dagmar-Dingens vor.
das war Zufall. Das hatte eigentlich, ja, Rapunzel, muss ich ehrlich sagen, war tatsächlich eines meiner Lieblingsmärchen. Aber es ist mir bis jetzt nicht so wirklich aufgefallen, dass ich das häufiger gemacht habe, aber stimmt.
Die andere Frage, die sich mir bei den Kinderbüchern noch gestellt hat, ist, wenn man die ganze Zeit irgendwie so bunte Blümchen und Pastellfarben und hat man da nicht irgendwie irgendwann Bock, so was richtig Fieses? So, dass
deswegen habe ich den Dachmer-Blog gemacht und habe dann irgendwann angefangen, Cartoons zu machen, die nicht ganz so plüschig sind.
Was machst du denn eigentlich noch, wenn du nicht zeichnest?
Dann versuche ich, meinen Garten zu begrünen, meine Nacktkatze zu bespaßen oder sonst wie Spaß zu haben im Leben.
Entschuldigen, sagten Sie Nacktkatze?
Ja.
Warum hat man so ein Tier?
Es lässt sich einfacher zeichnen.
Okay, gut.
Es hat vor allem keine Katzenhaare, die den ganzen Tag durch die Wohnung fliegen. Das ist ganz praktisch.
Aber es sieht doch bestimmt aus wie ein Alien. Na, egal. Ja. Wir kommen jetzt hier zur Kurzfragerunde. Ich stelle dich vor kurze Alternativfragen. Du entscheidest dich oder sagst, dass du keinen Bock hast. Okay. Bist du bereit?
Ja.
Der oder das Blog?
Oh, ich glaube, es ist das Blog, aber ich sage natürlich immer der.
Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Facebook, Twitter oder Google Plus?
Facebook, ganz klar.
Windows, Linux oder OS 10?
Windows.
Wie viele Facebook-Accounts und Seiten betreibst du denn?
Ich habe nur zwei, und zwar meine eigene, die Dagmar Gose-Jakob-Seite und Pinkmützchen.
Bist du Hardcore- oder Casual-Gamer?
Gar nicht.
DNS-Sperre oder Deep Packet Inspection?
Ich habe keine Ahnung, was das eine oder das andere ist.
Was denkst du, wenn du deine eigenen Illustrationen nach Jahren nochmal siehst?
Autsch. Das ist ganz unterschiedlich. Oft denke ich auch wirklich, oh, das habe ich gemacht, das ist ganz schlecht.
Hast du schon mal was aus dem Netz gelöscht, weil du es zu schlecht gezeichnet fandst?
Nein, also gelöscht nicht, nein. Ich mache schon mal ab und zu, dass ich Sachen neu zeichne, Jahre später, weil mich dann irgendwie einfach irgendwas zu sehr gestört hat. Aber ich stehe dann auch durchaus zu den alten Sachen, doch.
Welche Seite geht als erstes auf, wenn du deinen Browser anmachst?
Google.
Was ist das nächste Blog oder der nächste Podcast, den wir in der nächsten Sendung hier vorstellen sollen?
Ja, also da fällt mir natürlich von einem wirklich guten Kollegen und lieben Freund von mir eine Seite, die ich mir auch täglich angucke. Das ist ein Blog von einem Grafiker, der unter anderem auch Cartoons macht. Das ist der Bert Kronewold und die Seite hat den hübschen Namen Grafikschlampe. Mhm. Dann gibt es, ich weiß nicht, ob das mit zu eurem Blog gehört, eine Community, die ich im Moment sehr aktiv lebe. Das ist die ToonsUp-Seite, toonsup.de. Da tummeln sich sehr, sehr viele Cartoonisten Deutschlands und wir sitzen hier im Moment auch gerade in Osnabrück auf einem ganz spaßigen Zeichnertreffen. Die finde ich also auch sehr interessant, weil da sieht man eben auch viele Leute, die nicht professionell arbeiten, sondern sich ja wirklich mit dem Thema Cartoons auseinandersetzen, Comic zeichnen und da wird sehr viel an Informationen und auch an klugen, schlauen Tipps getauscht. Eine tolle Seite, wie ich finde.
Mal gucken, ob wir das hier irgendwie in seiner Gesamtheit ins Radio gepresst kriegen. Ich schaue mir das mal an.
Okay.
Letzte Frage, allerwichtigste Frage. Welche Frage habe ich vergessen zu stellen?
Wie wird morgen das Wetter? Ich habe morgen viel vor und ich möchte Sonne.
Ah ja, und was passiert denn in der Sonne alles?
Das verrate ich nicht.
Na schön. Gut, eine weitere Runde Blogger Privat geht zu Ende. Guckt euch die Cartoons auf den drei Seiten mal an. Von Dagmar Gose-Jakob oder kurz Dagmar. Links dazu gibt es im Blog zur Sendung trackback.fritz.de. We'll be right back. Recep Telegram von Apart, ein Unsigned-Künstler, also jemand, der noch keinen Plattenvertrag hat und der morgen deshalb in die gleichnamige Sendung kommt. Unsigned hier jeden Sonntag von 18 bis 20 Uhr die Sendung für Bands und Künstler ohne Plattenvertrag. Leider kann ich euch nicht sagen, was ich sonst an dieser Stelle sagen, dass er live auftreten wird, denn der DJ und Elektromusiker aus Potsdam ist gerade so knapp bei Kasse, dass er seinen Musikcontroller verkaufen musste, um die Miete zu zahlen. Aber er kommt vorbei, erzählt von seinem Künstlerleben und Christoph Schrag, der Moderator, und er hören auch ein bisschen in die Musik mit rein. Live soll es aber auch geben. Bo van Berg kommt nämlich aus einer ländlichen Gegend um Halle und machen dort so Gitarrenpopmusik und die werden sie wohl morgen dann zum Besten geben. Die Sendung ist damit und an dieser Stelle vorbei. Ich freue mich auf euer Feedback unter trackback@fritz.de oder trackback.fritz.de oder Radio Trackback bei Twitter. Und ansonsten bleibt mir nur noch eins zu sagen, dass ich euch viel Spaß mit Paul van Dyk wünsche und außerdem noch mein Motto auch dieses Mal mitgeben will. Lasst euch nicht überwachen und macht immer schön eure Backups. Die letzte Next-Musik kommt von Suo und heißt X-Fuck. Tschüss!
Von fritz.de.